Die Presse.
Dieser Podcast wird unterstützt von Erste Group und Vienna Insurance Group.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von East Side Stories. Wir sind Martina Czarnowska
und Thomas Seifert. Heute sprechen wir ein Thema, das uns alle betrifft. Demokratie ist kein Zuschauersport. Genau das hat unsere heutige Gesprächspartnerin Ursula Plastnik gesagt. Und dieser Satz fasst vieles zusammen, was wir in Europa gerade erleben.
Ursula Plastnik war Österreichs Außenministerin und ist heute an Bord des Magazins European Voices. Mit Thomas hat sie über die Zeit nach 1989 gesprochen, über das Ende des Kalten Krieges und die Frage, was haben wir daraus gelernt?
Aber bevor wir in das große Gespräch mit Ursula Plastnik einsteigen, schauen wir nach Budapest. Unser Korrespondent Daniel Mayer berichtet über einen ganz besonderen Ort in der ungarischen Hauptstadt.
Voice Message. WhatsApp, Budapest.
Junapot. Auch in diesem Sommer öffnete einer der schönsten Orte Budapests mit weltberühmtem Panorama erneut seine Tore für Erholungssuchende, Spaziergänger und Sportbegeisterte. Der innenstädtische Abschnitt des Pester Unteren Donaukais. Ab dem 21. Juni, zusätzlich zur bereits aus dem Frühling bekannten Wochenendöffnung, bleibt der gesamte innenstädtische Abschnitt des Pester Unteren Kais für 2 Monate bis zum Nationalfeiertag am 20. August durchgehend autofrei. Die Besucherinnen und Besucher können den historischen Abschnitt des Kais in einer ruhigen, vollkommen autofreien Umgebung genießen. Neben dem atemberaubenden Panorama, das Teil des UNESCO-Welterbes ist, erwarten sie Gastronomieangebote sowie ein vielfältiges kulturelles und musikalisches Programm. Der Pester Untere Donaukai ist ein beliebtes Ziel. Laut Besucherstatistiken bietet er Zehntausenden Menschen Erholungs- oder Sportmöglichkeiten. Budapest pulsiert auch mitten im Sommer und der Donaukai bleibt einer der besten Orte, um innerhalb der Stadt dem Alltag ein wenig zu entfliehen.
Wow, da ist ja jemand sehr begeistert von seiner Stadt. Unser Kollege Daniel Mayer hört sich nach einem versierten Fremdenführer an.
Ja, genau, das ist auch der Fall, weil ich habe mal bei Daniel eine Stadtführung genossen und ich glaube, es gibt kaum jemanden, der kenntnisreicher und interessanter über seine Stadt reden kann.
Sehr schön, vielleicht sollte ich ihn auch einmal besuchen. Aber Budapest ist ja auch politisch ein interessanter Ort. Die Dominanz der Regierungspartei Fidesz ist dort etwas durchbrochen von einem Bürgermeister, der einem liberal-grünen Wahlbündnis angehört. So, und damit sind wir auch gleich schon wieder bei den Herausforderungen für Politik und Demokratie, um die dein Gespräch mit Ursula Plastnik kreist.
Da hören wir jetzt rein. Wir haben über die Zeit nach 1989 gesprochen und darüber, was Europa heute ausmacht. Was hast du eigentlich am 9. November 1989 gemacht, beziehungsweise in der Früh vielleicht, weil es war ja in der Nacht. Wie hast du das erlebt?
Ehrlich gesagt, in der Schweiz und in der Vorbereitung meiner Hochzeit am 11. November.
Okay, diese Hochzeit war also historisch eingerahmt, weil ich zur Erklärung, der 9. November 1989 war die Nacht, in der die Mauer fiel, in der sich Europa dann für alle sichtbar veränderte. Das hatte nicht eine Vorgeschichte. Die berühmte Szene am Grenzzaun zwischen Österreich-Ungarn, das Frühstück, das berühmte, das Picknick an der Grenze, all das hatte die Vorgeschichte, aber trotzdem, dann ist es am 9. November passiert und dann 2 Tage später eine Hochzeit. Das heißt, du wirst diesen Tag auch nicht vergessen, so bald.
Ja, ich weniger wegen der Hochzeit, mehr eigentlich wegen der politischen Ereignisse. Ich habe von Anfang an im österreichischen Außenministerium in diesem Bereich gearbeitet. In der Helsinki-Konferenz, in der KSZD viele Jahre lang. Dort habe ich im Übrigen auch meinen Ehemann dann kennengelernt. Das heißt, für uns, die jungen Leute von damals, die in der Diplomatie gearbeitet haben, war eigentlich das ein unglaublich spannendes, sehr hartes Thema, mit dem wir uns beschäftigt haben. Wie geht es weiter in diesem Europa? Was können wir tun, um diesen eisernen Vorhang, um diese Berliner Mauer, wenn nicht schon überwinden, dann wenigstens Löcher hineinbohren? Das war eigentlich für unsere Generation der Auftrag, den wir uns selbst gegeben haben und den uns die Politik gegeben hat. Denn es war damals noch nicht absehbar, wie es eigentlich dann in den 80er Jahren weitergeht, wie dann dieser Moment 89 zustande kam, der für mich eigentlich ausschlaggebend geblieben ist und der der Angelpunkt meiner gesamten beruflichen Tätigkeit war heute in der Rückschau.
Und dieses Jahr 89 und die folgenden, das war ja auch eine unglaubliche Energie, die dann plötzlich durch Europa ging. Es war ja nicht nur in Berlin, da wurde gefeiert, in Prag wurde gefeiert, in Budapest wurde gefeiert, in Temeswar hat man sich von dem Ceausescu-Regime befreit, ist natürlich in Bukarest dann übersprang und so weiter. Das heißt, plötzlich ändert sich ganz Europa und zwar innerhalb von Wochen. Wie fühlst du das eigentlich heute an, wenn man da zurückblickt an einer Zeit, damals waren wir beide noch jünger und haben so eine Zeit erlebt des Aufbruchs, des Optimismus. Wir haben gewusst, jetzt passiert etwas und wir haben so ein goldenes Zeitalter geglaubt und es war ja auch eine Zeit lang so. Hast du das eigentlich erwartet, dass das diese Dynamik bekommen wird, dass wir uns alle wiederfinden, also nicht alle, aber fast alle mittlerweile in der Europäischen Union, dass die meisten Länder des Comecon sich sozusagen aus diesem Satellitendasein zur Sowjetunion befreien konnten? War das absehbar damals? Hast du das geahnt, dass es so weit gehen würde, dass man jetzt hier in der Europäischen Union zusammen sind? Bis auf, wie gesagt, Westbalkan gibt es noch Lücken. Es gibt die Frage Belarus und Ukraine. Aber letztlich ist ja da enorm viel passiert.
Ich habe es damals nicht vorhersehen können. Ich habe es mir gewünscht. Wir alle haben es uns natürlich gewünscht. Das war der Grund, das Motiv, der Antrieb für unsere Arbeit. Man darf nicht vergessen, diese Freude kam auch als Ausdruck eines langen Stillstands, einer langen Verkrampfung. Der Kalte Krieg, der war schon, heute im Rückblick kommt uns das alles sehr stabil und daher interessanter vor, als es für uns war. Denn es war eine Bleiglocke, die über Europa gelegen ist. Das, was unsere Freunde nur ein paar Kilometer von uns erlebt haben, das kann man sich heute eigentlich nicht mehr vorstellen. Und ich finde das ein bisschen schwierig, nämlich auch den jungen Generationen weiterzugeben, was es bedeutet, in einem Kerker zu leben. Das war es in Wirklichkeit. Der Kommunismus, der Sowjetimperialismus, beides gemeinsam, jahrzehntelang, ganze Generationen sind da niedergedrückt worden. Sie haben nie die Wahl gehabt, ihr eigenes selbstbestimmtes Leben zu führen, ihren Beruf zu wählen, zu leben, wo sie leben möchten, zu studieren, wo sie studieren möchten. Also das ist für mich Freiheit in einem politischen Sinn, dass ich mich artikulieren kann, dass ich mich mit anderen Leuten zusammentun kann, dass ich ein Projekt verfolgen kann, dass ich eine Wahl habe. Und daher auch dieser Moment der Befreiung, dieser Moment, wo das Unwahrscheinliche, das Erwünschte, das Ersehnte, das Herbeigearbeitete, aber doch eigentlich Unwahrscheinliche plötzlich Wirklichkeit geworden ist. Ich habe daher auch später oft meinen Freunden im Nahen Osten gesagt, I saw the wall come down and so will this wall. Ich habe daraus sehr viel Hoffnung, sehr viel Optimismus, sehr viel Zukunftszuversicht geschöpft in meiner weiteren Arbeit. Heute haben wir ein deutlich differenzierteres Bild vor Augen, aber das zeigt uns auch, wie lange es dauert, bis eine Gesellschaft oder Gesellschaften, die so lange keine Freiheit gekannt haben, sich mit den neuen Verhältnissen auch wirklich tief auseinandersetzen.
Und wo haben wir eigentlich, wenn man zurückblickt von 89 bis heute, Fehler gemacht im Sinne, wo hätten wir das besser machen können, einfach die Integration voranzutreiben zwischen Ost und West, weil man sieht schon sehr deutlich, dass es das immer noch gibt. Das beste Beispiel ist Deutschland, völlig unterschiedliche Wahlergebnisse bei den letzten Wahlen. Man sieht auch durchaus vielleicht politkulturelle Unterschiede, wenn ich jetzt an die Slowakei denke oder an Ungarn denke. Ist da was schiefgelaufen auch? Haben wir das Fehler gemacht? Hätten wir es besser machen können?
Ja, immer ist der Rückblick einer, der dazu verleitet, die Dinge kritisch zu sehen und zu denken, die Leute damals haben es halt einfach nicht richtig hinbekommen. Man muss schon sagen und sich auch bewusst bleiben, dass da kein Präzedenzfall bekannt war. Es hat überhaupt noch nie eine derartige Wiedervereinigung von zwei Teilen eines Kontinents gegeben in der Geschichte, in der europäischen Geschichte. Also wir waren auf Neuland. Wir sind im Uncharted Territory unterwegs gewesen und das darf man nicht vergessen. Daher habe ich eine Präferenz dafür, zu sagen, dass es gelungen ist und was gelungen ist. Dass wir mit dem Feintuning, mit dem Bearbeiten dessen, was noch zu wenig berücksichtigt geblieben ist, nicht warten dürfen, sondern dass das eine dringende Aufgabe dieser Generation auch ist. Das war ja auch unsere Motivation, unsere gemeinsame Motivation, European Voices ins Leben zu rufen, eine englischsprachige Zeitschrift für Außenpolitik, Europapolitik mit einem ganz bewussten Fokus auf die Länder östlich von Wien, würde ich jetzt mal sagen, weil wir in Wien arbeiten. Ich glaube, dass das wichtig ist. Ich glaube, dass wir besser zuhören lernen müssen, auch in längeren Zeiträumen uns selber und die anderen verstehen lernen. Wir sind so gewohnt, dass wir auf einen Knopf drücken und dann funktioniert's. Aber die Zeit ist kein Roboter, die Menschen sind auch keine Roboter. Also wir lernen jetzt, dass viele Dinge länger brauchen, mühseliger sind, als sie in der ersten Euphorie vielleicht ausgesehen haben.
Und man könnte ja auch sagen, was sich vielleicht auch geändert hat von 89 bis heute. Damals haben sich die Vereinigten Staaten als das Land verstanden. The City on the Hill, dieses Vorbild, dieser leuchtende auch Freiheitslichtstrahl, also in die Dunkelheit hinaus, die Freiheitsstatue als Symbol Amerikas. Und das hat ja auch ein wenig Risse bekommen. Man fragt sich, wo zum Beispiel jetzt auch in Europa, wo sind hier die leuchtenden Vorbilder? Kann zum Beispiel die Europäische Union auch diese Werte, wenn man so will, einbringen, oder kann das Vakuum, das vielleicht da in Amerika der Ära Trump entsteht, hier dieses Wertevakuum befüllen? Oder ist es ohnehin, leben wir in einer Zeit, wo vielleicht Werte insgesamt an Bedeutung verlieren und dass wir vielleicht hier in Europa einfach glauben, ja, das ist alles wichtig, all diese Dinge, die wir zu glauben vorgeben, wie Demokratie und Freiheit, und ich hoffe, wir glauben ja wirklich dran, ja. Wer kann das übernehmen? Wer kann dieses Vorbild sein und sagt, ja, das ist eigentlich das Leben, so wie wahrscheinlich die Mehrheit der Menschen das ja doch will. Man will Mitsprache, man will ernst genommen werden, man will, dass die eigenen Bedürfnisse befriedigt werden, auch vom Staat.
Ich bin sehr amerikalastig sozialisiert, wenn du möchtest. Ich war mit 15 zum ersten Mal mit meinem ersten Stipendium ein Jahr lang in Amerika, in der Highschool, und bin Amerika und dem, was es im Positiven darstellt, immer verbunden geblieben. Das bin ich auch heute noch. Da lasse ich mich auch nicht von Politikern oder Einzelpersonen oder ganzen Gruppen und gesellschaftlichen Bewegungen irritieren und ablenken. Also für mich ist es einfach unbegreiflich, dass Radio Free Europe eingestellt wird, dass Radio Liberty nicht mehr existieren soll. Alle diese Dinge sind für mich sehr schwer vorstellbar, aber ich muss mit dieser neuen Realität leben. Ich glaube, dass darin auch eine große Chance für uns Europäer liegt, denn wir können nicht einfach mit einer Gratissicherheit immer wohlhabender werden und uns nur mehr um die Umverteilung und die Mehrung unseres Wohlstands kümmern. Das wird nicht gehen, das ist kein nachhaltiges Geschäftsmodell, würde man sagen. Aber richtig ist natürlich auch, dass wir innerhalb unserer Gesellschaften und mit unseren Partnern in der Europäischen Union und außerhalb der Europäischen Union Tag für Tag neu verhandeln müssen. Was verbindet uns? Woran glauben wir? Warum machen wir das, was wir machen? Und in diesem Sinn hat unfreiwillig, würde ich meinen, J.D. Vance in seiner Münchner Rede, die uns alle sehr verstört hat, schon recht, wenn er sagt, wofür kämpft ihr eigentlich? Was ist eigentlich eure Vorstellung von euch selbst, denn darum geht es. Und ich glaube, das ist jetzt der Zeitpunkt, wo es darauf ankommt, genau das wieder mutig zu formulieren und zu überlegen, wie ist das, wie wollen wir leben, wie schaut dieses europäische Lebensmodell aus? Und dass dieses europäische Lebensmodell einzigartig ist in seiner komplexen Kombination von Faktoren, von der sozialen Gerechtigkeit über die Wettbewerbsfähigkeit, von einer starken Wirtschaft zum Schutz der Umwelt, von den Menschenrechten bis hin zu einem soliden Wettbewerbsrecht etwa. Das sind die ganz praktischen Punkte, auf die haben wir uns verständigt. Und wir müssen laufend überprüfen und auch uns gegenseitig dafür verantwortlich sein, was wir wollen. Das ist nie 100% unserer Bevölkerung sein werden. Das liegt im Wesen der Demokratie. Das finde ich auch nicht weiter störend. Aber wir müssen uns selber dafür einsetzen. Es liegt an uns. Demokratie ist eben kein Zuschauersport. Wer eine Wahl haben will, muss wählen. Der muss sich entscheiden, der muss auch Position beziehen. Und ich glaube, das ist der Moment in Europa, wo wir das wieder verstärkt lernen müssen. Es gibt keine Ruhepause, keinen Urlaub von der Geschichte, wie Alexander Schallenberger mal gesagt hat. Die Geschichte geht weiter und mit ihr müssen wir Position beziehen.
Und trotzdem ist es dann diese Rechtsstaatlichkeit, die diese Träume, und ich bin mir sicher, Menschen werden diese Träume haben, sie haben diese Träume, ermöglicht. Eben zum Beispiel, dass es faire Verfahren gibt, eben, dass es eben zum Beispiel, dass wir uns verständigen, dass es gewisse Grundrechte gibt, die wir alle haben und dass es gewisse Grundwerte gibt, die wir teilen. Und da stellt sich nun die Frage, wie können wir auch da weiter sozusagen wieder an einen Punkt kommen, wo das auch ernst genommen wird. Weil du hast das gesagt, es gibt einzelne europäische Führungsfiguren, aber auch international ist es ja, bläst uns ja auch der Wind entgegen. Man hat den Eindruck, dass das Gesetz des Dschungels heute mehr zählt als das Völkerrecht zum Beispiel. Siehst du da eine Chance, dass sich da der Wind wieder dreht oder muss man da eher pessimistisch sein?
Man muss sich bemühen, man darf einfach nicht aufhören, man darf keinen Millimeter Boden hergeben in dieser Diskussion. Man muss sich engagieren, man muss sich auch immer wieder selbst vor Augen führen und vor allem unserer Jugend, wie es anders dann sein könnte und was die konkreten Auswirkungen sind, dass vieles von dem, was heute von jungen Leuten in Anspruch genommen wird, gar keine Selbstverständlichkeit ist, dass man alles wieder zurückdrehen kann. Es genügt ja, und dass man nie genau im Vorhinein weiß, wo eine Gesellschaft steht, wo die Mehrheiten sich bilden. Das sind sehr subtile Vorgänge, auf die man sehr genau hinschauen muss, mit denen man sich beschäftigen muss. Niemand anderer wird diese Arbeit machen. Das ist unser großes Glück, aber auch unsere große Verantwortung in Europa als Europäer, uns hier einbringen zu können und einbringen zu müssen. Wir sind Mitgestalter, wir sind Mitverantworter. Wir sind nicht die alleinigen Machthaber. Klar, das wäre ein bisschen vermessen mit der Größe Österreichs und der Größe unserer Bevölkerung. Aber mitgestalten, mitmachen, Einfluss nehmen, sich engagieren, daran kann uns gar niemand hindern. Ein Blick nach Amerika genügt für mich, um zu sehen, wie wenig eigentlich resilient dieses System der Checks and Balance ist, das man mir als Schülerin gut erklärt hat und an das ich sehr geglaubt habe, wie wenig da eigentlich dann im Alltag damit anzufangen ist. Also vieles in der Demokratie beruht auf Vereinbarungen, auf gemeinsamem Verständnis von etwas. Aber die Demokratie ist so wie das, was jemand über die Götter gesagt hat. Auch Götter können aufhören, Götter zu sein, wenn niemand mehr an sie glaubt. So ist es mit der Demokratie. Die Demokratie hört auf, Demokratie und Leitschnur und Grundwert zu sein, wenn niemand mehr dran glaubt oder wenn zu viele nicht mehr dran glauben. Natürlich ist Demokratie ein aufwendiges Verfahren, denn das Einbeziehen einer größtmöglichen Menge von Menschen in die Entscheidungsfindung, und das ist das Wesen der Demokratie, das braucht auch Zeit, geregelte Verfahren, den Respekt vor dem Rechtsstaat und den Regeln der Verfassung. Das sind ziemlich aufwendige Errungenschaften, die zu viel verpflichten. Aber dieser Verpflichtung steht die Berechtigung gegenüber, in Freiheit leben zu dürfen, eine Wahl zu haben.
Wir sehen in unserer Nähe, dass tatsächlich um Freiheit gekämpft wird, im Fall der Ukraine tatsächlich mit Waffen. Die Menschen dort kämpfen um ihre Freiheit und kämpfen um das Recht, nicht von einem Imperialisten aus Moskau sozusagen Befehle und Ukas zu bekommen. Aber auch, wir sehen das in Serbien, wo eine Studentenbewegung gegen die Korruption kämpft. Auch in Ungarn haben wir das zuletzt gesehen, wo eine Pride-Parade stattgefunden hat in Budapest, als politisches Zeichen natürlich auch. Ist es so, dass wir vielleicht hier jetzt in Wien, in Österreich, im Westen generell vielleicht ein wenig das zu wenig ernst nehmen, dass wir tatsächlich von etwas lernen könnten aus von unserer östlichen Nachbarschaft, wo tatsächlich in Abstufungen, wie gesagt, von Waffengewalt, wo man sich sozusagen mit der Waffe verteidigen muss, bis hin dazu, dass man eben für seine Bürgerrechte auch auf der Straße einsteht und damit auch ja das Strafen ausgesetzt wird. Oder ist ja nicht so wie Belgrad ist ja nicht Wien. Also da kann man ja fürchten, dass vielleicht auch die Karriere einen Knick bekommt oder dass man vielleicht auch unter fadenscheinigen Gründen vielleicht auch inhaftiert wird. Also ist es so, dass wir da lernen müssen, wieder mehr Mut zu haben?
Absolut. Absolut. Das war früher so und das ist jetzt auch so. Wir haben dieses ganz große Glück, dass wir nicht übereinander zu Gericht sitzen müssen, sondern dass wir voneinander lernen können. Und ich habe großen Respekt und große Bewunderungen für diejenigen jungen Menschen, auch ältere, die sich da engagieren und die das in friedlicher Weise tun, die ja auch schon diese Erfahrung der Freiheit, des Machen-Dürfens, des Könnens haben, die allerdings auch vielleicht noch ein stärkeres Gefühl für die Bedrohungen der Freiheit haben, als wir das hier haben. Wir sind in gewisser Weise verwöhnt und wir müssen unser eigenes Gefühl für Bedrohungen wieder schärfen. Das müssen wir machen in den Schulen. Das müssen wir aber auch machen in der öffentlichen Diskussion. Und das ist der Punkt, warum eben unabhängige, freie Medien so zentral sind, auch wenn sie manchen Leuten unbequem sind, auch wenn sie immer wieder Fehler machen, so wie auch die Politik Fehler macht, wie wir als Menschen Fehler machen. Aber das ist die Essenz, das ist der Treibstoff der Demokratie. Und auf das müssen wir aufpassen. Da müssen bei uns die inneren Alarmglocken wieder besser gestimmt werden und der Blick auf unsere Nachbarn und wofür sie kämpfen, wofür sie sich einsetzen, wie sie das machen, ist absolut notwendig, um uns selber wieder Mut zu geben.
Und jetzt darf ich dir eine persönliche Frage stellen, nämlich jetzt, wie geht es dir, wenn wir so mal zurückgehen an dieses Lebensgefühl der späten 80er, dann der 90er Jahre, diese Aufbruchstimmung, von der wir schon gesprochen haben, und jetzt zu dieser doch vielleicht mehr als nur diffusen Gefühl einer gewissen Bedrohungslage, vielleicht eine gewisse Bedrückung auch, dass in vielen Punkten vielleicht man ja eine Art Rückzugsgefecht vielleicht auch führt, da und dort. Ja, wie ist da deine Stimmung? Blickst du positiv in die Zukunft mit Optimismus oder doch mit einer gewissen Sorge? Wenn ich dich jetzt frage, wie geht es dir jetzt nicht in deiner politischen Analyse, was würdest du dann antworten?
Naja, zwei Gefühle, die gleichermaßen überraschend sind für mich. Auf der einen Seite eine unglaubliche Dankbarkeit, leben und arbeiten zu dürfen in einer Zeitspanne, die im Wesentlichen frei war von Krieg. Natürlich gab es die kriegerischen Auseinandersetzungen am Balkan, aber ich habe damals und auch noch als Außenministerin gesagt, das waren die letzten blutigen Konflikte auf europäischem Boden. Es hat sich herausgestellt, dass das ein Wunschdenken war. Also ich habe die persönliche Dankbarkeit, das nicht am eigenen Leib erlebt haben zu müssen. Und das zweite Gefühl, das ich habe, ist dass das Aufgewirbeltwerden, das Betroffensein sich darin äußert, dass ich einfach kämpferischer geworden bin. Also der Rückzug ins Exil, ins Geistige, in die Abmeldung, Skiabschnallen sozusagen, in kärntnerisch gesprochen, ist keine Option, sondern jetzt geht's halt darum, mit den Möglichkeiten, die ich heute habe, mit einer kleineren Stimme und vielleicht auch einer nur mehr winzigen Zuhörerschaft, die Botschaften drüber zu bringen, die mir wichtig sind. Und die sind seit vielen Jahren und Jahrzehnten ein und dieselben. Es ändert sich der historische Kontext, es ändert sich auch der Gestaltungsraum in gewisser Weise, aber die Überzeugungen sind geblieben.
An dieser Stelle machen wir kurz Halt. Wir haben gerade von Ursula Plasnik gehört, dass Demokratie kein Zuschauersport ist. Das passt gut zu unserer nächsten Ausgabe von European Voices, die im Herbst erscheinen wird. Und das Thema ist diesmal
der Donauraum. Entlang der Donau ist die Demokratie unter Druck, in der slowakischen Hauptstadt Bratislava, ebenso wie in der ungarischen Metropole Budapest oder der serbischen Kapitale Beograd.
Was können wir unseren Lesern anbieten?
Wir nehmen die Leserinnen und Leser mit auf eine Reise entlang der Donau. Einer unserer Autoren, das ist Martin Zingel, ist zu Fuß von Wien bis Istanbul marschiert. Und da führt ihn ein schönes Stück Weg entlang der Donau. Und unsere Autorin Andrea Tomper, sie wohnt in Budapest direkt an der Donau und schaut wehmütig in den Fluss, der, wie sie sagt, uns, nämlich die Nachbarn, gerade sowohl verbindet als auch trennt. Aber das sind nur zwei der eher literarischen Texte unseres nächsten Hefts.
Daneben gibt es Beiträge zu makroökonomischen Fragen, die das Wirtschaftsinstitut WIW beantwortet, sowie Texte zu aktuellen politischen Themen. Und sie kommen aus Rumänien oder Bulgarien, wo es zum Beispiel über die innovative IT-Industrie geht. Dabei halten wir uns an unser Motto, nicht über die Region zu reden, sondern Menschen von dort erzählen zu lassen.
Genau. Wie Ursula Plasnik gesagt hat, wir können voneinander lernen. Die neue Ausgabe gibt es übrigens unter europeanvoices.eu.
Und nun beenden wir die Eigenwerbung und gern zurück zu unserem Gespräch mit Ursula Plasnik.
Wenn man jetzt die Zielsetzungen und Fragestellungen der österreichischen Außenpolitik nimmt, wo siehst du da die größten Fragezeichen? Also einerseits natürlich, was ist mit unserer Neutralität? Über das sollten wir noch kurz sprechen, weil natürlich stellt sich heraus, dass es immer wichtiger wird, eine europäische Sicherheitsarchitektur zu zimmern, vor allem wenn sich die USA vielleicht immer weiter aus Europa zurückziehen. Wo stehen wir dann?
Ich bin eine Sicherheitspolitikerin von meiner Laufbahn her und auch von meinen Überzeugungen her. Das heißt, das allererste, was mich interessiert für Österreich, ist, wie schützen wir am besten unser Territorium, unsere Bevölkerung, unsere Institutionen. Das ist für mich Sicherheitspolitik. Dass das nur mehr im europäischen Rahmen möglich ist überhaupt und denkbar ist, ist für mich sonnenklar. Das ist auch juristisch klargestellt, da gibt's keine Grauzonen. Warum wir hier nicht entschlossener mitmachen, warum wir hier nicht mehr erklären und besser erklären, um auch die Bevölkerung besser mitzunehmen, das bleibt für mich offen. Aber genau das, da sehe ich, dass die Notwendigkeit eines stärkeren Engagements, die österreichische Bundesregierung hat das aus meiner Sicht verstanden und auch ist auch in Umsetzung gegangen dazu. Das österreichische Bundesheer wird besser ausgestattet. Das hat jetzt gar nichts mit Militarisierung des Bundesheers zu tun, sondern das ist einfach die Gewährleistung der Fähigkeit zur Selbstverteidigung. Und das muss und wird in einem europäischen Rahmen erfolgen. Dass wir auch schauen, dass wir wirtschaftlich wieder besser werden, dass wir in der Bildung besser werden, dass wir einfach große Geschichten auch auf europäischer Ebene mitschreiben, dass wir uns was zutrauen. Das ist für mich auch eine Selbstverständlichkeit und besonders in diesen Zeiten eine Notwendigkeit, sich umdrehen, wegdrehen, die Augen zuhalten, die Ohren zuhalten und zu hoffen, dass das alles irgendwie vorbeigeht und man wacht dann wieder im Paradies bei Adam und Eva auf. Das wird nicht funktionieren. Ich glaube auch gar nicht, dass die Österreicher dieser Art von Vorstellungswelt anhängen, manche vielleicht, aber für die gilt jetzt mal schleunigst aufwachen. Österreich kann mehr, als wir uns gelegentlich zutrauen.
Nimm uns doch mal mit, weil du hast gerade auch zum Beispiel auch das angedeutet, wie so Verhandlungen passieren, wo natürlich unterschiedliche Interessen im Spiel sind und so weiter. Und du hast das erlebt. Wie kann man sich das eigentlich vorstellen? Wie ist man vor allem eine erfolgreiche Verhandlerin? Wenn ich jetzt sage, jetzt sitzen wir also zusammen mit damals 28, 27, es hat fluktuiert leider, haben wir auch auf dem Weg ein Mitglied auch mal verloren, Großbritannien. Aber wie kann man sich das vorstellen? Wie laufen solche Verhandlungen eigentlich ab? Und was macht einen zu einem guten Verhandler? Wenn hier im Moment 27 EU-Nationen am Tisch sitzen, jeder hat sein Schildchen, da steht dann drauf, Austria oder Germany oder sonst was. Wir sitzen am Tisch, bringen unsere Interessen mit, müssen die Interessen anderen berücksichtigen. Und im Endeffekt kann man sich das, ist es für viele in der Bevölkerung eine Black Box. Diese Europäische Union kommt zu einer Entscheidung, natürlich mit ganz komplexen Vorprozessen im Beamtenrahmen. Dann gibt's noch das Europaparlament, diese ganzen europäischen Institutionen, der Rat, die Kommission. Und letztlich kommt man aber, oh Wunder, immer wieder zu Entscheidungen. Und eigentlich angesichts der Komplexheit und der Verfasstheit der europäischen Realität gar nicht so, das ist eigentlich ein Wunder, könnte man meinen. Trotzdem gelingt's. In dieser Maschine der Entscheidungsfindung, was macht einen da erfolgreich? Was muss man bedenken? Was ist das Wichtigste? Manche sagen, ist es einfach auch andere Menschen lesen zu können, gute persönliche Kontakte herzustellen oder ist einfach die Interessen der anderen gut zu kennen und sich, glaube ich, lehrt dieser Satz der Diplomatie, sich in andere auch gut hineinversetzen zu können und deren Interessen auch zu sehen, um daran Kompromisse zu finden.
Alles das, was du jetzt gesagt hast, ist wichtig. Es gibt natürlich keine einzige richtige Antwort auf eine so komplexe Frage. Aber was schon eine Vorbedingung ist, erfolgreich zu sein gemeinsam, und das gilt jetzt für eine Familie, das gilt für eine Schulgemeinschaft, für eine Sportgemeinschaft, auch für die Europäische Union. Das ist das Bewusstsein, dass man gemeinsam stärker ist als einzeln und dass man daher auch wird Kompromisse eingehen müssen und die erklären wird müssen in der eigenen Gruppe. Wenn man das nicht machen möchte, sondern da immer auf Konfrontation aus ist, dann wird man langsam Stück für Stück von den anderen nicht mehr ernst genommen und an den Rand geschoben. Das sind so unterirdische Prozesse, die nicht gleich auffallen, die aber sehr tiefgreifend sind. Wer ein Partner sein will, muss sich auch wie ein Partner benehmen.
Gut, mir wäre noch eins eingefallen. Letztes, ich mache das jetzt auch noch so Colombo-mäßig, und zwar in Kärnten, wo es bergig ist, wo du ja herkommst aus diesem schönen Bundesland, hat man auch diesen Spruch, wenn die Leute am Berg gehen, sagt man, wenn du schnell am Gipfel sein willst, geh allein. Wenn du sicher ankommen willst, geh gemeinsam. Und da frage ich mich auch manchmal, inwieweit auch solche Dinge, die du erlebt hast als Diplomatin, sich übertragen lassen, wenn man so will, wo jeder was davon lernen kann. Und darum meine Frage, was können wir alle, also Menschen, egal in welchen Berufen, in welchem Zusammenhang sie stehen, von der Diplomatie lernen?
Vielleicht den Respekt für den anderen. Denn wenn wir einander nicht grundlegend respektieren, wenn wir uns höher vorkommen oder auch tiefer als der andere, dann werden wir sehr viel Zeit damit verbringen, das Gefühl herzustellen, dass wir an einem Tisch sitzen und dass wir an diesem Tisch als gleichberechtigte Menschen sitzen, die vielleicht unterschiedlich groß sind. Das ist ja das Tolle an der Europäischen Union. Wir sind unterschiedlich groß, wir sind unterschiedlich stark. Aber wir sitzen an diesem Tisch, wir verhandeln selbst, wie unsere Zukunft ausschaut. 27 Demokratien schreiben das Drehbuch, nach dem sie leben wollen. Das ist für mich der Kern des europäischen Gestaltens. Und hier ist es gut und wichtig, dass Österreich seine Stimme erhebt, sein Know-how einbringt und auch mit sich selbst ein bisschen ambitionierter ist.
Und die allerletzte Frage, du warst viel im Ausland natürlich unterwegs, warst an vielen Orten, die auch in diesen berühmten Rankings da immer wieder ganz oben sind, hast in der Schweiz gelebt, hast in Paris gelebt, in Österreich. Und da frage ich mich, was sind deine Lehren? Wenn man selbst sozusagen in Wien lebt, ist ja auch immer in diesen ganzen Rankings auf Platz 1 oder so landet, und hat den Vergleich dann mit, zum Beispiel mit Brüssel, wo du sehr, sehr oft warst, mit Paris, mit der Schweizer Hauptstadt in Bern, aber auch wahrscheinlich warst du sehr oft in Zürich in dieser beruflichen Zeit. Was würdest du sagen, was hast du vermisst, nämlich an Wien, an Österreich im Ausland, und was vermisst du heute hier in Wien oder in Österreich, wenn du an die Orte denkst, an denen du gewirkt hast?
Wenn ich mit der U-Bahn ins Zentrum fahre, dann sehe ich immer wieder einen Spruch, der von einem Balkon hängt, von einem Hochhaus, und der gefällt mir super. Da steht drauf, mir fehlt das Meer. Fehlt mir das Meer? Was steckt hinter dieser Chiffre? Denn das ist eine Chiffre für was ganz anderes. Es liegt offenbar im Menschsein, dass uns immer irgendwie etwas fehlt, was nicht so perfekt ist. Ja, ich muss ehrlich sagen, mir fehlt genau gar nichts. Ich habe jede Phase meiner Arbeit und meines Lebens sehr genossen. Aber vielleicht auch deswegen, weil ich von Grund her ein furchtbar neugieriger Mensch bin. Also ich fand es komplett faszinierend. Außer mir hat das noch niemand für, glaube ich, faszinierend gefunden. Aber von Paris nach Bern. Also wie zwei politische Wesen wie Frankreich und die Eidgenossenschaft nebeneinander, Haut an Haut, Grenze an Grenze leben und funktionieren können, wenn ihre politische DNA so unterschiedlich ist, das bleibt für mich auch ein Rätsel und in Wirklichkeit dann, so wie du es formuliert hast, ein Wunder. Also wir müssen mit diesem Wunderglauben leben. Wir dürfen das auch. Wir dürfen an Wunder glauben. Und die Europäische Union, die Tatsache, dass wir trotz aller Unterschiedlichkeiten, die wir sorgsam pflegen, so wie die Schweizer den Röstigraben zum Beispiel sorgsam pflegen, trotz aller Unterschiede trotzdem gemeinsam was aufstellen können und was voranbringen können, das ist ein Wunder. Roger Cohen hat, glaube ich, einmal gesagt, das ist ein politischer Kommentator der New York Times, und hat gesagt, Europa ist das am schlechtesten vermarktete politische Wunder.
Mit diesem Appell von Ursula Plastnik schließen wir diese Folge. Österreich kann mehr und Europa auch.
Den Link zu diesem Gespräch finden Sie in den Shownotes, sowie auch alle Informationen zu European Voices unter europeanvoices.eu.
Und das war das dritte Kapitel unserer East Side Stories. Jeden letzten Donnerstag im Monat erscheint eine neue Podcast-Folge.
Danke, dass Sie dabei waren. Hören Sie uns wieder.
Servus.
Dos Vyschenia. Ja.